Für Scholz gilt der alte Jürgen Wegmann-Spruch, da hast du schon kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu. Hat Scholz die Kontrolle der Bundeswehr und machen die da ihr eigenes Ding? Und es wird auch noch der Superstar, eigentlich der einzige der SPD, quasi jetzt in Frage gestellt, weil es in seinem Haus passiert, nämlich Verteidigungsminister Pistorius. Und Putin kann jetzt natürlich im Kreml kurz vor der Wahl sagen, ja guck mal hier, die Flaschen, die haben nichts drauf. Ich sitze ja bei denen praktisch unterm Verhandlungstisch und kriege alles mit. Und das ist in dieser Ballung, ist das eine unglaubliche Schlappe für Scholz persönlich. Und Frau Rosenberg, Martina Rosenberg, die ist unter Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Chefin des militärischen Abschirmdienstes, also MAD, geworden. Und Frau Rosenberg ist absolut nicht zu halten. Also da muss ein Kopf rollen. Da stellt sich jetzt natürlich auch wieder die blöde Frage, scheiße, hasse man eine Frau in Führungspositionen, ja Geheimdienste, normalerweise Männersache, kann man jetzt einfach so eine Frau rausschmeißen. Das hat jetzt auch schon wieder so einen antifeministischen Sound. Also es ist eine Riesenkatastrophe. Ich bin gespannt, wie Jörg Kroos das einschätzt.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus, Politikversteher Jörg Kroos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen in einem neuen Mutmach-Montag. Herzlich willkommen beim Mutmach-Podcast der Funke Mediengruppe. Ich, Paul Schumacher, gemeinsam mit meinen Eltern bestreite hier dreimal die Woche verschiedene Formate rund um das Thema Mut und Mutmachen. Und am Montag, ja, da connecte ich mich immer ganz gerne mit meinem Vater, der zurzeit in Südamerika auf einer Workcation ist. Und wir spielen uns so ein paar Themenbälle zu, die für uns die nächsten Wochen interessant werden könnten oder in der letzten Woche interessant waren. Und ich kann nur sagen, hier bei uns in der Hauptstadt hat nicht nur der Frühling wirklich jetzt Einzug erhalten. Nein, es sieht doch so aus, als würde hier wirklich mal Frühjahrsputz gemacht werden. Es ging heiß her letzte Woche. RAF-Terroristen wurden hier in der Hauptstadt festgenommen. Und das sorgte zum Beispiel am vergangenen Sonntag dafür, dass im Friedrichshain geballert wurde. Und zwar nicht chemische Drogen, sondern von Sondereinsatzkommandos der Polizei, weil dort nach der ersten Festnahme Anfang der Woche zwei weitere drittgenerationelle RAF-Terroristen festgesetzt wurden. Was habt ihr zu bieten, Papa? Also ich weiß nicht ganz, wie du das toppen willst, aber erzähl doch mal.
Also erstens mal ist das nicht so wirklich Überraschendes. Hallo, mein lieber Sohn. Ich grüße auch aus einer Hauptstadt und zwar aus der von Peru. Wie wir alle wissen, ist das Lima. Man kann wahnsinnig viele Wortspiele machen mit Lima-Wandel und Lima-Konferenzen, aber das lassen wir. Das mit der Terroristin, Frau Klette, habe ich auch mitbekommen, dass auf dem Bauwagengelände in Friedrichshain offenbar falscher Alarm war, habe ich auch mitbekommen. Ich finde es extrem bemerkenswert, dass es offenbar ein Podcast war, der die Spur durch einen Hinweis eines Zuhörers überhaupt erst wieder heiß gemacht hat, weil eigentlich kann man sagen, diese Terroristenfahndung, auch selbst wenn es die dritte Generation ist, das ist ja alles, stand jetzt nicht so im Mittelpunkt der Verfolger. Was ich mitbekommen habe, und das fand ich ehrlich gesagt mindestens so dramatisch. Offenbar ist es irgendwelchen russischen Experten gelungen, ein Gespräch zwischen Bundeswehrgenerälen abzuhören. Da ging es um Taurus, dieses umstrittene Schießgerät, was Olaf Scholz nicht in die Ukraine liefern will. Und interessanterweise hängt das für mich so ein bisschen zusammen, nämlich die Frage Geheimdienste. Was dürfen die, was können die und so weiter. Alte Terroristen jagen ist natürlich irgendwie so Kernkompetenz eines Inlandsgeheimdienstes, Verfassungsschutz. Aber dass Russen wie auch immer eine, Achtung, WebEx-Videokonferenz, das ist also ungefähr so wie Zoom oder Teams von Microsoft, dass die mal eben so abgehört haben, das ist ja auch kein Ruhmesblatt für einen Geheimdienst, in diesem Fall den militärischen Abschirmdienst. Warum hast du das nicht erwähnt? War dir das egal oder spielt das nicht so eine Riesenrolle? Weil für mich ist das Sprengstoff pur.
Nee, da wäre ich auf jeden Fall noch drauf zu sprechen gekommen. Ich dachte, ich fange mal mit so lokalen Themen an, die hier wirklich abgegangen sind. Natürlich bewegt sich hier als politische Zentrale Zentrale in Berlin noch wesentlich mehr. Und die Diskussion um die Lieferung dieser Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine habe ich auf jeden Fall mitverfolgt. Es wurde ja auch tatsächlich in dieser Konferenz darüber geredet, dass man mit diesen Taurus-Flugkörpern die Krimbrücken bombardieren könnte. Mhm. Und ich weiß nicht, also inwieweit Russland sich da jetzt drauf einlässt. Ich meine, letzten Endes bestärkt es natürlich auf der einen Seite das Narrativ, was dort von der russischen Regierung immer weiter propagiert wird. Der Westen will uns angreifen und irgendwie kaputt machen. Und auf der anderen Seite finde ich das spannend, weil diese Krim natürlich mit der Annexion 2014 auch so ein strategisch ja nicht nur, sondern auch im historischen Kontext inzwischen wichtiges Stück Land ist.
Okay, shame on me. Ich bin vom Terroristenthema jetzt direkt aufs große Bundeswehrthema gekommen. Lass uns das vielleicht einmal zuerst abhandeln, bevor wir dann wieder nach Kreuzberg und Friedrichshain kommen. Also die Geschichte ist, da muss ich jetzt mal ein bisschen schulmeistern, die Geschichte ist schon eine etwas größere. Olaf Scholz will ja, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Lacher, 2025, also in ungefähr anderthalb Jahren, wieder gewählt werden. Die Aussichten sind, selbst wenn man skeptisch und kritisch ist, gar nicht mal so schlecht, weil am Ende wird es auf die Frage hinaus auslaufen, Olaf Scholz oder Friedrich Merz. So, und Olaf Scholz guckt sich natürlich die SPD-Geschichte an und da gibt es ein Motiv, was ganz, ganz, ganz stabil ist und immer war, und das ist Frieden, Friedenspolitik. Willy Brandt mit seiner Ostpolitik, also Offenheit gegenüber dem damals Warschauer Pakt und deren Staaten. Gerhard Schröder hat mit seinem Nein zum Irakkrieg 2002 seine Wiederwahl gesichert. Das heißt, ein SPD-Kanzler als Friedenskanzler ist ein Muss. Und diese Taurus-Geschichte, da hat er sich ja gegen Macron abgesetzt. Macron hat ja da was von Bodentruppen geredet und. Also Olaf Scholz bereitet jetzt schon sein Image als, ich glaube, er hat so ganz leise Träume, dass er vielleicht sogar so eine vermittelnde Rolle zwischen Kreml und Weißem Haus, er war jetzt so oft da beim Biden. Und also ich glaube, er rechnet sich da was aus, was die Wiederwahl angeht. Und dann kommt diese Bundeswehr-Geschichte und die alte so Story, die alte Vermutung, diese Deutschen, die sind auch nicht wirklich treue NATO-Partner. In Wirklichkeit machen die da auch mit den Russen rum und so richtig professionell sind sie auch nicht. Hat das erste so eine Bestätigung gekriegt, ne? Weil ich meine, so eine Videokonferenz abzuhören, das ist jetzt auch, ich würde mal sagen, nicht so riesig schwierig. Da kann man sich entweder einhacken oder man kann ja auch gerne mal so ein Handy als Mikrofon mit so einem Trojaner verseuchen und. Ich frage mich erstmal, warum verhandelt die Bundeswehr via WebEx solche Themen? Und zweitens haben die Bundeswehrgeneräle ja durchaus Möglichkeiten besprochen, wie man Taurus jetzt trotzdem in die Ukraine kriegt, ohne dass es deutsche Soldaten braucht. Weil das war ja immer das Scholz-Argument, keine deutschen Soldaten auf ukrainischem Grund. So, das heißt, die Generäle verhandeln etwas oder besprechen etwas, was gegen die Kanzlerlinie ist. Mhm. Da stellt die Opposition jetzt natürlich die Frage, hat Scholz die Kontrolle der Bundeswehr und machen die da ihr eigenes Ding? Und es wird auch noch der Superstar, eigentlich der einzige der SPD, quasi jetzt in Frage gestellt, weil es in seinem Haus passiert, nämlich Verteidigungsminister Pistorius. Das heißt, Scholz ist in seiner Autorität angegriffen, sein Superstar ist angeschossen und Putin kann jetzt natürlich im Kreml kurz vor der Wahl sagen, ja, guck mal hier, die Flaschen, die haben nichts drauf. Ich sitze ja bei denen praktisch unterm Verhandlungstisch und kriege alles mit. Und das ist in dieser Ballung, ist das eine unglaubliche Schlappe für Scholz persönlich, aber auch für diese Bundesregierung. Und Frau Rosenberg, die man bis zuletzt gar nicht so richtig gut kannte, Martina Rosenberg, die ist unter Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Chefin des Militärischen Abschirmdienstes, also MAD, geworden. Und Frau Rosenberg ist absolut nicht zu halten. Hm. Also das ist Spionage innerhalb der Bundeswehr, so offenkundig, offensichtlich. Da muss ein Kopf rollen. Da stellt sich jetzt natürlich auch wieder die blöde Frage, scheiße, hasse mal eine Frau in Führungspositionen jetzt, ne, Geheimdienste, normalerweise Männersache. Kann man jetzt einfach so eine Frau rausschmeißen? Das hat jetzt auch schon wieder so einen antifeministischen Sound. Also es ist eine Riesenkatastrophe. Ich bin gespannt, wie Jörg Kuhs das einschätzt. Für Scholz gilt der alte Jürgen Wegmann-Spruch, da hast du schon kein Glück, dann kommt doch noch Pech dazu.
Lass uns doch mal kurz bei Olaf Scholz als Peace-Kanzler bleiben und auch bei Herrn Dobrindt, der ja nicht nur sich über Taurus und die Lieferung beschwerte, sondern auch nicht viel an diesem Cannabis-Gesetz, was jetzt zum 1.4. in Kraft treten soll, nicht viel Gutes da dran ließ. Es wird jetzt irgendwie wohl...
Also Alexander Dobrindt von der Alkoholikerpartei CSU, ja, das nochmal ganz kurz zum Thema Drogenmissbrauch.
Ja, hin oder her, auf jeden Fall ist das Ganze ja europaweit diskutiert worden, ob diese Cannabis-Legalisierung überhaupt mit dem Völkerrecht und auch mit den Schengen-Abkommen irgendwie so ganz okay ist. Olaf Scholz als Peace-Kanzler wäre natürlich cool. Meinst du, das hat auch einen Einfluss darauf, ob er diese Wiederwahl 2025 antreten wird, je nachdem, wie das ausgeht?
Es gibt ja dieses Vorbild Gerhard Schröder. Es heißt ja immer, man macht mit Außenpolitik macht man innenpolitisch keine Punkte. Gerhard Schröder hat 2002 Rot-Grün gegen den damaligen Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber mit so irgendwas in der Größenordnung von 8000 Stimmen bei der gesamten Bundestagswahl, ja, wo, was weiß ich, 60 Millionen Menschen wahlberechtigt sind. Wegen 8000 Stimmen ist damals 2002 Gerhard Schröder Kanzler geblieben. Das heißt, dieses Außenpolitische, so sich mit Russland vielleicht doch ganz gut stellen und hier, das sind ja eigentlich auch unsere Nachbarn auf dem Kontinent und nicht nur die Amis. Damit hat damals Gerhard Schröder, das war das Nein zum Irakkrieg, was auch historisch gesehen sehr richtig war, vielleicht eine der größten außenpolitischen Leistungen von Schröder. Daran möchte Olaf Scholz anknüpfen. Hm. Jetzt natürlich nicht mit Irak und so weiter, aber stell dir einfach mal vor, Olaf Scholz wäre am Ende derjenige, der zwischen Moskau und NATO und Ukraine irgendwie da was vermittelt. Mhm. Also so einen Friedensprozess in Gang setzt. Das ist ein Fund, das hat ein Herausforderer wie Friedrich Merz, hat das überhaupt nicht in der Hand, weil Außenpolitik kannst du als Oppositionsführer einfach ganz schlecht machen. Und das wäre, glaube ich, so ein Fund, mit dem dieser etwas sperrige Scholz auf jeden Fall, ich meine, selbst die rechten Strömungen in der SPD, die es ja durchaus gibt, die ja auch so Putin-Versteher sind, ne, da begegnen sich ja links und rechts auf eine ganz komische Art und Weise, selbst die würde er mit ins Boot holen, weil er jetzt das Gespräch mit Moskau wieder gesucht hat. Dazu muss jetzt natürlich erstmal die Wahl in Russland über die Bühne gehen und. Aber ich glaube, das ist so eine Überlegung für Scholz, da kann er punkten. Und das hat ja bei Schröder auch funktioniert. Aber jetzt mal was anderes, mein Sohn. Ich meine, du bist doch auch so, so mit der Kreuzberger Linken, ne? 1. Mai spielt ihr mit eurer Band Udo Butter auf dem Mariannenplatz und so. Kannst du dir vorstellen, dass du mal so 20 Jahre neben einer Terroristin wohnst, in so einem völlig unspektakulären Wohnblock?
Also ganz nüchtern betrachtet, ja. Ohne Witz, also in Berlin passiert so viel Abgefahrenes und ich habe selber auch schon eine ganze Menge absurde Situationen mitbekommen, dass ich denke, ja, also das Einzige, was ich problematisch finde, ist, dass ja, glaube ich, eine Granate gefunden wurde oder so. Also das finde ich dann...
Panzerfaust.
Also ehrlich ein bisschen heikel, so mit wirklich einfach Sachen, die mehr kaputt machen als dich selbst, auch wenn sie dann irgendwie eine Gasleitung oder sowas treffen, je nachdem, ob das dann, weiß ich nicht, ein Altbau ist oder auch meinetwegen irgendwo Platte in Marzahn. Aber also da finde ich, wird es ein bisschen aber gefährlich. Aber ansonsten...
jetzt mal ohne Quatsch. Weißt du, was so eine Panzerfaust, also haben die ein Ablaufdatum oder gibt es da so regelmäßige Kontrollintervalle wie bei Feuerlöschern oder so, dass der TÜV mal gucken muss, ob da nicht vielleicht der Abzug ein bisschen angerostet ist? Und ich weiß gar nicht, wo würdest du eine Panzerfaust aufbewahren?
Ja, im Schrank, denke ich mal.
Also, ja, aber oben, also in der Hutablage, wenn die runterfällt, dann...
Ja, einfach zu greifen.
Sie vielleicht aus.
Vielleicht.
Ja, und dann hat sie einen Hund, weißt du? Und dann spielt der Hund auf einmal mit der Panzerfaust. Also ich finde ja, das sind alles so Gedanken, die man dann so hat. Und war die noch für einen Einsatz so geplant oder war das mehr so eine Art... Erinnerungsstück. Was mich am meisten geärgert hat, sie hat Capoeira gemacht. Das ist ja so ein brasilianischer, so eine Mischung aus Tanz und Kampfsport. Also wenn das keine kulturelle Aneignung ist, dann weiß ich es auch nicht mehr.
Vor allem, also letzten Endes, so viel hat sie ja auch nicht gebracht. Oder die Beamten haben ja einfach, glaube ich, geklopft und dann wurde sie halt abgeführt. Also ich glaube, da kam es nicht wirklich zum Showdown. Jemand, der sich in Showdown-Geschichten bestens auskennt und der sich eine wirklich bizarre Lügengeschichte irgendwie leistet, ist der Superstar aus Amerika Dwayne The Rock Johnson. Bekannt vor allem aus früher dem Fernsehen und so WrestleMania-Geschichten, wo sich sehr, sehr muskelbepackte Männer in Badehosen irgendwelche Alustühle auf dem Rücken zertrümmern. Und Dwayne The Rock Johnson ist so ein leuchtendes Beispiel für Clean Eating. Ne? Ich bin irgendwie fit, ich achte auf meinen Körper, ich bin total achtsam, was ich irgendwie mit mir mache. Und natürlich sind all meine Muskeln auch ohne die Zufuhr von irgendwelchen regulierten Substanzen so einfach natürlich auf mir gewachsen. Naja, und diese bizarre Lüge, in welcher The Rock sich schon mehrmals jetzt verstrickt hat, ist, dass er auf seinen Social-Media-Kanälen zu In-N-Out-Burger fährt und das so darstellt, als wäre das das erste Mal und er würde jetzt Geschichte schreiben. Und das ist so ein Vorfall aus tatsächlich noch dem Ende letzten Jahres, wo er dann irgendwie so einen Post abgesetzt hat, hier, hey, die waren alle völlig aus dem Häuschen, dass ich da war, habe mir hier irgendwie 2 Burger und 6 Schuhkartons Pommes geholt und dazu natürlich nur ein Wasser. Und das sei jetzt irgendwie sein Cheat-Meal, weil er würde ja 5-mal die Woche trainieren und heute gönne er sich das mal. Und das Spannende ist jetzt, es gibt einfach, ne, man muss nur seinen Instagram-Account runterscrollen quasi und geht man ein paar Jahre zurück ins Jahr 2017, dann findet man da original denselben Post. Natürlich sind es andere Angestellte, aber er lächelt auch mit der original selben Bestellung irgendwie in die Kamera und sagt, er schreibt gerade Geschichte, weil er das erste Mal zu In-N-Out-Burger geht. Also ich weiß nicht, ob Steroidmissbrauch dazu führt, dass das Langzeitgedächtnis irgendwie massiv beeinträchtigt wird oder ob so ein komischer Werbedeal mit In-N-Out wäre ja auch lustig, ne? Wir zahlen The Rock ganz, ganz viel Geld dafür, dass der jedes Jahr einmal sagt, er geht jetzt das erste Mal zu In-N-Out-Burger. Also das finde ich schon wieder lustig, kann ich mir aber nicht vorstellen und finde es einfach nur ein bisschen bizarr und bin sehr froh, dass du auch mit deinen Läuferambitionen dir niemals für sowas irgendwie das Gesicht geliehen hast.
Nee, ich bin da immer einfach so hingefahren und auch nie das erste Mal und auch nie das letzte Mal. Das führt mich zu der klassischen Boomer-Reaktion, ja siehste mal, das scheiß Internet, das vergisst ganz schnell, das verblödet. Es gibt dummerweise eine Metastudie, ich glaube aus Belgien, die angestellt wurde, oder war es aus Österreich, dass selbst verschärfter Social-Media-Gebrauch nicht zu Erinnerungsschwächen, Konzentrationslücken oder so weiter führt, war eine Studie, die ich in der Süddeutschen gelesen habe und die alles, was man Schlechtes über Social Media so denkt und meint und so weiter, mal eben kurz pulverisiert. Aber wo wir gerade in Amerika waren, hast du mal den Namen Tamer Leatherstein, das ist der Künstlername, in Wirklichkeit heißt der junge Mann Volkan Yilmaz, schon mal gehört?
Nee.
Der hat nämlich zum Beispiel in Paris für schlappe 3.500 Euronen eine Pico Go 14 erworben. Weißt du, was eine Pico Go 14 ist?
Nee.
Mein Sohn, danke, das ist gut, dass du das nicht weißt. Das ist eine Louis Vuitton Handtasche und zwar eher so eine kleine.
Aha.
Also, naja, Manuel Neuer hat sowas wahrscheinlich als Waschbeutel unterm Arm. So, und der gute Volkan Yilmaz hat diese Tasche, diese Louis Vuitton Original Handtasche, so mit Skalpell und Schere auseinandergenommen. Einfach mal, um zu gucken, was da drin ist. Also, wie es um die Materialqualität, Leder und bestellt ist. Was glaubst du, ist in etwa der Materialwert am Ende einer 3.500 Euro Handtasche.
Okay, ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, der reine Materialwert einer 3.500 Euro Louis Vuitton Handtasche sind ungefähr 120 Euro.
Oh, dafür würdest du 4 kriegen.
Oh, also scheiße.
Eine hat, Eine hat ungefähr einen Materialwert von 30 Euro. Also ja, das Leder ist schon okay. Und dann gibt es ja die, was weiß ich, diese goldene, die natürlich nicht pures Gold ist, diese Kette, mit der man sich das Ding über die Schulter hängt. Am Ende des Tages ist es den Leuten scheißegal. Sie bezahlen das natürlich trotzdem für diese Tasche, weil es geht ja nicht um den Materialwert. Es geht ja um die Aufladung der Marke.
Genau, es geht um Louis Vuitton.
Ja, ich wollte daraus nur irgendeine Strategie für uns überlegen, was könnten wir im Mutmach-Podcast zerschneiden oder einfach so öffentlich sezieren, weil du musst ja die 3.500 Euro für die kaputte Tasche auch wieder reinholen über Werbung. Ne? Mhm. Es muss ja irgendwie sichergestellt sein, dass du mehr verdienst, als diese scheiß Tasche kostet, sonst hast du beim Erlösmodell irgendwo einen Gedankenfehler drin. Wenn du für jede Folge 3.500 Euro investierst.
Ja, und da kommen 30 bei rum am Ende, ja.
Ja, finde den Fehler, so Wirecard-mäßig.
Genau.
Hat das übrigens auch so eine Geheimdienstgeschichte über diesen Jan Masalek, wie der mit den Russen angebandelt hat. Ist die neue Spiegel-Titel-Geschichte. Ich kann das nur empfehlen. Es ist wirklich putzig, wie jemand, der so Ego-Probleme hat, wie der auch so Geheimdienstgeschichten abfährt. Aber gut, abgesehen davon, also Louis Vuitton ist keines deiner Themen. Noch einmal zu Daniela Klette, weil mich das nicht in Ruhe lässt. Es gab da so Tendenzen, man weiß immer nicht, Einzeltäter oder Gesamtstimmung von Menschen, die ihre Solidarität mit Frau Klette irgendwo hingesprüht oder geschrieben haben. So von wegen, Dani, wir sind bei dir und nicht aufgeben und so weiter. So diese alte Kreuzberger Geschichte, so radikal links und alles gegen die Bullen. Ich finde das so unglaublich unzeitgemäß. Wo stehst du da mit deinesgleichen?
Ich finde das spannend, weil auf der einen Seite natürlich gerade nach so einer Geschichte jetzt mehrere Jahrzehnte im Untergrund und nicht gefunden und dann so relativ unspektakulär irgendwie in Berlin-Kreuzberg aufgetaucht und festgesetzt worden, stilisiert das, denke ich mal, eine Aktivistin, die auch ja als Terroristin eingestuft wird, zu einer Art Heldin und zu einer Art Durchhalterin. Und wird, denke ich mal, vielerorts ein Ansporn sein, weil man sagt, guck mal, die sind quasi bis heute aktiv geblieben, ne? Irgendwie immer noch die Panzerfaust zu Hause ist ja auch ein totales Zeichen. Also wer weiß, wofür ja, die letzten Endes da war und wer weiß, wofür Frau Klette die wirklich, wenn es drauf angekommen wäre, benutzt hätte.
Aber jetzt mal die unmoralische Frage des Tages. Beate Zschäpe, die dritte im Bunde des NSU, also Terror von rechts sozusagen, die ganz viele türkischstämmige Dönerbesitzer auf dem Gewissen hat, unter anderem, ist ja auch jemand, die Terror zwar von rechts, aber so gepflichtet, die sitzt jetzt im Knast. Das heißt, die Frau von links und die Frau von rechts sind beide so für ihre jeweiligen extremen Gruppierungen Heldinnen.
Oh,
Klette gleich Zschäpe?
Finde ich schwierig, weil es auf jeden Fall zwei verschiedene Personen sind, ob sie von den jeweiligen Anhängergruppen...
Aber es sind Ikonen.
Ich wollte gerade sagen, also das, ich denke, es ist nicht zu verneinen, dass sie von einzelnen Anhängern der jeweiligen politischen Ideologien irgendwie stilisiert werden zu HeldInnen. Ich finde es schwierig, ich weiß nicht, diese Radikalisierung dahinter und die Gewalt, ja, finde ich, in dem Zusammenhang super schwierig. Weil ich meine, es ist klar irgendwie, dass der Held, wenn man ihn so aus dem Märchen oder aus der Mythologie oder so heraufbeschwört, dann sicherlich hat er irgendwie auch immer so seine dunklen Momente, aber es ist nie so wirklich zerstörerische Supergewalt, oder?
Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich bin ja mal gespannt, was unser lieber, geschätzter Kollege Jörg Quos zur allgemeinen Lage zu sagen hat. Lieber Jörg, du versorgst die ganzen Funke-Tageszeitungen mit Stoff aus der großen Politik, aus dem politischen Berlin. Ich vermute mal, dass der Fall Taurus und alles, was damit zu tun hat, dich auch bewegt. Oder was gibt's sonst noch hier? Nee, dort aus der Hauptstadt, nicht hier. Jörg Quos.
Hallo Hajo, hallo Paul. Ja, wie geht es unserer Ampelregierung in dieser Woche? Und man kann sagen, dass in dieser Woche weniger der ampelinterne Streit um dies und das vorherrscht, sondern die Ampel braucht alle Kräfte, um ein großes Misstrauen, das ihnen jetzt unter Sicherheitspolitikern, aber auch von unseren Verbündeten entgegengebracht, zu zerstreuen. Weil es gab ein abgehörtes Telefonat unserer höchsten Luftwaffengeneräle, in der es um die Frage ging, wie Taurus-Marschflugkörper in der Ukraine gegen Russland eingesetzt werden können. Und das ist ein Thema, das der Kanzler bislang ausgeschlossen hat. Und es ist mehr als peinlich, dass unsere hochrangigen Militärs ein Gesprächsformat gewählt haben, das offensichtlich nicht abhörsicher ist. Das gesamte Gespräch wurde veröffentlicht auf russischen Kanälen. Das zeigt, wie verwundbar die Bundeswehr ist gegenüber Abhörangriffen durch die Russen und welche, wie soll ich sagen, Leichtfertigkeit da auch an den Tag gelegt wird bei solchen Themen. Und das besonders Peinliche daran ist, unsere Verbündeten sind stinksauer. Es gibt auch von deutscher Seite Hinweise darauf, dass britische Soldaten bereits in der Ukraine tätig sind. Das ist Worten des Bundeskanzlers zu entnehmen und auch Teil des Gesprächs, das geleakt wurde. Und das ist natürlich für die Verbündeten der Worst Case, dass über diese Quelle bekannt wird, dass britische Soldaten eventuell in der Ukraine bereits aktiv sind. Und die Ampel muss jetzt in den nächsten Tagen über ihre vielen Kontakte ins Ausland diesen Schaden begrenzen und Vertrauen wiederherstellen in die Integrität und auch in die Sicherheit der Kommunikationswege. Und da ist viel Schaden angerichtet worden. Und der Kanzler und sein Kanzleramtsminister, der da ja die Krisenfeuerwehr spielt, auf dem Hintergrund sind gefordert, unsere Verbündeten da wieder einzufangen und dafür zu sorgen, dass dieser schwerwiegende Vorfall keine größeren Konsequenzen in der Zusammenarbeit bei der Hilfe für die ukrainische Armee bedeutet.
Ja, danke, lieber Jörg. Und das wird keine ruhige Woche, oder? Da müssen doch jetzt Köpfe rollen bei dieser ganzen Taurus-Abhörgeschichte. Also wenn wir eines wissen, dann doch das bei so militärischen Pannen oder so, braucht es Rücktritte. Ob das jetzt irgendwelche Generalinspekteure sind oder MAD-Präsidentin, was meinst du?
Ja, und was wird in dieser Woche besonders wichtig? Ich blicke in dieser Woche auf den Mittwoch. Da gibt es eine große Ministerpräsidentenkonferenz unter Beteiligung der Bundesregierung. Und da geht es um die Bezahlkarte, die ja für Flüchtlinge lange umstritten war und die jetzt kommen soll. Wir erinnern uns, 14 von 16 Bundesländern gehen jetzt abgestimmt vor und wollen diese Karte einführen und dafür sorgen, dass Flüchtlinge nur einen kleinen Teil Bargeld bekommen und der größere Teil über Sachleistungen über diese Bezahlkarte gekauft werden kann. Bayern wollen die verschärfte Version natürlich der Karte einführen, wie man das von den Bayern gewohnt ist. Und Mecklenburg-Vorpommern hat eine Ausschreibung gestartet, sodass diese beiden Länder aus der gemeinsamen Regelung ausgestiegen sind. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Boris Rhein, der hessische Ministerpräsident mit CDU-Parteibuch, will die Zusammenkunft auch nutzen, um weiter Druck zu machen, die Migration weiter strenger zu regeln. Der Union geht es darum, weitere sichere Herkunftsländer zu identifizieren, um Abschiebung zu erleichtern. Und da ist viel Streit vorprogrammiert. Es gibt da natürlich vor allem bei den Grünen in der Bundesregierung eine sehr viel nachsichtigere Haltung. Deswegen ist dieser Gipfel der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung für mich das wichtigste politische Ereignis in dieser Woche. Die Meinung der Deutschen in dieser Frage, Bezahlkarte, ist übrigens eindeutig. Eine überwiegende Mehrheit möchte sie haben. Nur 13% lehnen die Bezahlkarte für Flüchtlinge ab. Von daher gibt es einen klaren Auftrag der Bevölkerung an die Politiker: einigt euch. Und das soll jetzt an diesem Mittwoch geschehen. Und wenn das nicht geschieht, ist der politische Schaden meines Erachtens wieder gewaltig groß.
Das war Jörg Quos, Chefredakteur von Funke, sorgt hier für politischen Stoff für alle Funke-Tageszeitungen, die 13, unter anderem WAZ, Hamburger Abendblatt, Berliner Morgenpost, Braunschweiger, Thüringer Zeitungen, die dort heftig kämpfen als letzte Leuchttürme zusammen mit dem MDR der vernünftigen Medien. Sag mal, mein Sohn, was hast du mir für eine Tiergeschichte mitgebracht? Ich sag nur so viel, meine ist ziemlich gut.
Ja, ich habe das sogenannte Katzenspiel mitgebracht. Eine Form, ja, wie soll man sagen, des generationellen Lernens, bei welcher junge Katzen sich an die Eltern anschleichen und diese quasi erlegen, beziehungsweise erschrecken. erschrecken. Und die Eltern verstehen das natürlich, dass das Kind sich da irgendwie anschleicht und reagieren aber total angemessen und springen halt mit einem gigantischen Satz auf und sind irgendwie total erschrocken, tun zumindest so. Und dieses Katzenspiel fördert tatsächlich das Selbstbewusstsein der jungen Katzen und lehrt sie, auf eigenen Beinen zu stehen und selbst jagen zu gehen.
Aber jetzt mal ganz ohne Quatsch. Eine Katze, also eine Erwachsene, eine Elternkatze, weiß, dass sie von ihren Kindern hinters Licht geführt wird. Also irgendwie erschrocken wird, so buh. Und tut dann so, als sei sie wirklich erschrocken. Das heißt, Katzen können schauspielen?
Genau, das ist so ein bisschen so wie, wenn, weiß ich nicht, Steppke Heinz um die Ecke gelaufen kommt mit irgendeiner gruseligen Skelettmaske auf und irgendwie buh sagt. Und man dann selbst als Erwachsener sagt, huch, wer bist du denn?
Okay. Ja, genau. Und jetzt habe ich mich aber erschrocken. Das war mir nicht klar, dass Katzen sich so verstellen können. Meine Tiergeschichte handelt von Nackthunden, weil die Peruaner haben 3 Tierfetische. Fetisch Nummer 1 ist Ceviche. Das ist also meistens, so Sägetier, dass man nicht sägen, sondern See-G-Tier, Fische und so Zeug, was man dann in einer Mischung aus meistens Limettensaft und so einlegt. Da findet quasi ein Kochprozess ohne Kochen statt durch die Säure. Das zweite ist das Meerschweinchen, was in Peru weniger als putziges Haustier, sondern doch eher als Zwischenmahlzeit betrachtet wird. Mhm. Ob ich es gekostet habe oder nicht, das verraten wir irgendwann mal später, wenn ich betrunken bin. Und drittens, der peruanische Nackthund ist eine Spezialität in diesem Land, nämlich Hund ohne Fell.
Und wie bereitet man den zu?
Das ist insofern schwierig, weil man denkt ja, wenn Hund kein Fell hat, dann ist da drunter so ganz zarte, empfindliche Babyhundehaut. So, und jetzt fasst du so einen Nackthund mal an. Die sind ganz zutraulich, die rennen ja alle rum. Und du wunderst dich, das fühlt sich an wie so eine Schwarte. Also es ist eigentlich ein Schweinehund. Ja, es ist so ein richtig festes, robustes, fast Leder, was die da haben. Und die haben ja nur so Fellreste, also so wie Friedrich Merz, so Inselbehaarung. Also entweder vorne auf dem Kopf oder hinten am Schwanz oder so. Und die besonders kostbaren sind komplett ohne Fell. Also sind total rasiert. Sind auch so ganz zutraulich und so. Eigentlich ziemlich hässlich. Und jetzt die Frage an dich. Was ist der evolutionäre Vorteil, kein Fell zu haben als Hund?
Boah, das ist eine gute Frage. Man kann sich einfacher durchs Unterholz bewegen.
Ja, das ist schon gar nicht so verkehrt von der Richtung her. Parasiten, die sich gerne im Fell festsetzen, ob das so Flöhe oder sonst irgendwie so Beißzeckenzeug ist, können sich natürlich an so einem Nackthund relativ schlecht unbemerkt irgendwie festzecken. Das heißt, der evolutionäre Vorteil besteht darin, Nackthunde sind weniger anfällig für so Parasiten. Fell gleich Versteck. Insofern sind sie Fell gesünder als andere Hunde.
Ja, lass uns einmal kurz bei den Zecken bleiben, denn das ist so eine Nachricht, die ich in der letzten Woche auch aufgeschnappt habe. Aufgrund des relativ milden Winters, und wir haben ja jetzt auch im Zuge der RAF-Terroristen und so, wird es zu einem Zeckenjahr dieses Jahr kommen, tatsächlich. Experten gehen davon aus, dass halt aufgrund der niedrigen Temperaturen wenige der älteren Generationen dieser kleinen Spinnentiere tatsächlich in ihrem natürlichen Kreislauf folgend verstorben sind und fleißig weiter produziert haben. Insofern sollten wir uns da alle nächstes Jahr, wenn wir in der Natur unterwegs sind, auf jeden Fall langärmlich und langbeinig ausrüsten. Und lass uns einmal beim Ausrüsten bleiben, denn ich habe noch zum Abschluss dieser Folge eine eher traurige Nachricht aus Berlin zu vermelden. Und zwar macht Just Music zu. Und zwar nicht einfach so zu, sondern wirklich zu für immer. Der Online-Betrieb ist bereits abgeschaltet und am Moritzplatz auf den 4 Etagen, auf denen man sich vorher wie im Schlaraffenland von verschiedenen Gitarrenmodellen, schlechtlaunigen Verkäufern und viel zu teuren Drumkits inspirieren lassen konnte, gleicht einem Bazar. Überall steht alles in Pappkartons rum. Es sind riesige Sales-Schilder überall. Ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen und bin gestern ein letztes Mal so richtig shoppen gegangen und ja, habe mir natürlich alles von der selbst hergestellten Marke Justin gekauft, aber da geht echt eine Ära zu Ende und ich habe mich mit Wonne daran erinnert, wie wir damals noch in den alten Läden von Just Music waren und mir meine ersten Schlagzeugutensilien und mein erstes Schlagzeug gekauft haben.
Und sag mal, Begründung, warum? Einfach Nachfrage, also alle Leute kaufen im Internet.
Genau, also das ist letzten Endes meiner Meinung nach der wirtschaftliche Grund, dass man diesen Konkurrenzdruck einfach nicht mehr ausgehalten hat. Von verschiedenen Verkäufern, mit denen ich letztes Wochenende ins Gespräch gekommen bin, haben mir mehrere gesagt, die da oben hätten keinen Bock mehr gehabt. Und wenn die Geschäftsleitung von so einem Music-Hardware, weiß ich nicht, Laden, keinen Bock mehr hat, dann ist das meiner Meinung nach eigentlich nur in der Wirtschaftlichkeit zu begründen.
Ja, man kann es ja immer noch verkaufen oder andere Modelle, Mitarbeiterbeteiligung. Egal, schade, Ära. Sag mal, ich brauche von dir noch mal kurz ein bisschen Aufmunterung. Deine Mutter ist ja gerade 60 geworden und zieht es wie Frau Macron vor, mit einem jungen Hüpfer, nämlich mir, der ja deutlich jünger ist, durchs Leben zu gehen. Dieses Altersthema, wenn man 60 wird, mich erwischt das ja demnächst auch, ist schon ganz schön mächtig. Unsere 60 sind eure 30. Du warst am Wochenende auf zwei Geburtstagen, wo Menschen deines Alters, deiner Generation 30 werden. Ist das so ein Lebenseinschnitt? Passiert da etwas? Also emotional natürlich, oder ist euch das scheißegal?
Ich wünschte, es wäre mir scheißegaler, als es das letzten Endes ist. Ich habe da jetzt natürlich vor allem am vergangenen Wochenende viel drüber nachgedacht und frag mich, warum diese Zahlen so aufgeladen sind. Also hat das irgendwie mit Renteneintrittsalter zu tun oder hat das so mit, weiß ich nicht, der Forschung dazu zu tun, dass man nur im heterosexuellen Partnerschaftssinne bis, weiß ich nicht, so und so alt gemeinsam Kinder zeugen kann? Oder also woran liegt das, dass diese 30 so aufgeladen sind? Weil großartig anders fühle ich mich nicht und werde ich mich, denke ich, auch Ende des Monats nicht fühlen. Ich bin so ein bisschen auch tatsächlich selber am Sinn suchen, was so dahinter steht, auch für mich, dann älter zu werden, weil es wird sich durchaus im Internet darüber lustig gemacht, so, ne, klar, wenn du sagst, du bist 22, hast eine Band, boah, super cool. Wenn du sagst, du bist 26, hast eine Band, boah, auch noch richtig cool. Wenn du sagst, du bist 30 und hast eine Band, so, da wird's halt irgendwie, auf der anderen Seite gibt es wahnsinnig viele Künstler.
Hast es wohl nicht geschafft.
Gibt, so, ne? Und dieses nicht geschafft, in wessen Augen denn? Wer ist denn da die Jury? Also, wenn man sich da nicht selber die Wertschätzung für das geben kann, was man letzten Endes tut, dann denke ich, ist das restliche Leben irgendwie zum Scheitern verurteilt, weil man sich in dieser Feedback-Schleife befindet davon, dass diese unsichtbare Jury einem irgendwie sagt, das ist nicht gut genug.
Aber es ist ja auch diese Zahlenmystik, ne? Runde Zahlen sind einfach was Besonderes. Beim 10. Geburtstag, da ist man dann vielleicht kein Kleinkind mehr. Beim 20. Der 20. ist, glaube ich, unerheblich, weil in Wirklichkeit die 18 das Spannende ist. Ne? Also die Volljährigkeit, man darf alles mögliche, Führerschein und so weiter. Ich glaube, bei 30, das ist so ein bisschen der Abschied von der Jugend. Ne? So jetzt aber erwachsen. Deswegen, wer sagt mit 40, ich habe eine Band, da denkt man sich, um Gottes Willen, ne? Das ist so ein Pedo oder so. 50 ist dann dieses, halbe Jahrhundert. 25 ist insofern nur so bei Silberhochzeit relevant. 60 in meinem Fall war früher das Renteneintrittsalter von Frauen. Das ist dann auch irgendwie so, so der Eintritt in diese Senioren, in dieses Seniorendrittel. Ich weiß nur, bei 30 war ich damals, als ich 30 wurde, total unglücklich, weil ich das Gefühl hatte, so, boah, jetzt ist die Jugend vorbei, jetzt muss ich irgendwie erwachsen sein, jetzt muss ich alberne Klamotten tragen, Hoodies sind nicht mehr zeitgemäß oder das hast du gar nicht.
Nö, absolut nicht. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, dass du hier in Berlin meiner Meinung nach einfach so eine Grundhaltung gegenüber, der Egalheit dieser Geschichten irgendwie mitbekommen hast.
Ich finde das ein wahnsinnig schönes Motto für die neue Woche. Wir pflegen jetzt einfach mal die Tugend der Egalheit.
Genau, es ist egal, wie alt man ist. Es ist irgendwie egal, wie viel Bock man darauf hat, wie alt man ist. Ist halt einfach so. Ich meine, was willst du machen?
Hauptsache keine 30. Mein lieber Sohn, ich umarme dich sehr. Es ist jetzt, glaube ich, das vorletzte Mal, dass wir aus der Ferne senden. Das übernächste Mal dann schon wieder persönlich. Wahnsinnig schnell gingen diese 10 Wochen vorbei.
Ja, irgendwie
ich umarme dich.
Fließt das Jahr ganz gut bis jetzt.
Ja, ich umarme dich einfach mal und wünsche dir eine schöne Woche.
Ja, ich umarme dich auch, Papa, und ich wünsche euch da draußen allen auch eine wunderschöne Woche. Macht's gut und ja, bleibt weiter mutig.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.